Das heißt, das, was die an Anforderungen mitbringen, ist etwas, was für uns der Imperativ sein muss, wie unsere Plattform zu gestalten ist, während wir mit dem Plattformteam gleichzeitig dafür sorgen, dass wir immer noch safe, secure und compliant bleiben können.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK. Und mein Gast heute ist Peter Stehler, Data Culture Manager bei E.ON Deutschland. Das ist natürlich besonders spannend für uns hier im Data Culture Podcast zu hören, was die E.ON im Bereich Datenkultur macht. Und Peter gibt uns einen tollen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen, Ansätze, die sie dort wählen, um letztendlich nicht nur den Verstand, sondern auch vor allem die Herzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Organisation zu gewinnen, um letztendlich mit Daten und Analytik erfolgreicher zu sein. Die Change-Prozesse sind nicht einfach, aber es lohnt sich. Das ist die kurze Quintessenz von Peter. Und wie sie es genau gemacht haben, das erzählt er uns jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Peter.
Hallo Carsten.
Schön, dass du heute in meinem Data Culture Podcast bist, denn du bist frisch gebackener Data Culture Manager bei E.ON Deutschland. Und da wäre meine erste Frage, also erstmal super, dass es dich gibt. Und das zweite ist aber, meine Frage wäre, wie kam es denn dazu, dass E.ON Deutschland einen Data Culture Manager eingestellt hat oder den Posten geschaffen hat sozusagen?
Ja, super spannende Geschichte. Also ich bin jetzt schon seit knapp 3 Jahren bei der E.ON Energie Deutschland GmbH, das ist der Sales Arm in Deutschland von der großen E.ON. Das heißt, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass Strom- und Gasverträge wirklich beim Endkunden platziert werden und dass wir damit auch unsere Kunden mit Energie versorgen können. Und da bin ich in der Data-Organisation bei Jan Henning, den hattest du tatsächlich auch schon vor einiger Zeit mal im Data Culture Podcast. Und ich habe damals so ein Stück weit an dem ganzen Thema Datendemokratisierung gearbeitet und wir haben es dann über die Zeit geschafft, tatsächlich eine Stelle zu schaffen, in der ich die Möglichkeit habe, mich jetzt hauptamtlich mit dem Thema Datenkultur und Data Mesh bei der E.ON Energie Deutschland zu beschäftigen und dieses ganze Thema voranzutreiben.
Ja, super. Und da möchte ich natürlich gerne mehr drüber hören. Bevor du uns vielleicht euren Data Culture Ansatz vorstellst, lass uns doch vielleicht ein bisschen allgemeiner anfangen. Mal mit der Frage, wo siehst du denn die größten Themen oder Herausforderungen für Data und Analytics bei der E.ON oder bei der E.ON Deutschland?
Die größten Herausforderungen, das ist eine ganz spannende Frage. Zum einen leben wir gerade in einer Zeit, in der AI natürlich eine immer größere Rolle spielt. Das heißt, wir kommen von der klassischen BI-Welt, die große Herausforderung, dass wir jetzt durch Copilot und Co. die Möglichkeiten haben, nochmal ganz anders an das Thema AI ranzugehen. Gleichzeitig aber auch, und das ist so ein bisschen die Brücke, in den operativen Systemen sich die Möglichkeit gibt, sehr viel mehr mit AI aktiv zu arbeiten. Wir sind gleichzeitig auch noch in der Zeit, in der wir ganz neue Produkte auf der BI-Welt sehen, die es auch ermöglichen, sehr viel mehr mit Low-Code und No-Code-Ansätzen zu arbeiten. Was uns auf der anderen Seite aber wieder eröffnet, unglaublich weit in die Breite zu gehen, was das komplette Thema Analytics und Arbeit mit Daten angeht. Und das ist auch so genau das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Also sprich, wir kommen von einem zentralen Datenteam mit einem zentralen Warehousing und einem BI-Verständnis, das darauf aufbaut, und gehen jetzt immer mehr Stück und Stück dazu über, mit Datenprodukten aktiv zu arbeiten und damit aber auch die klassische Warehousing-Welt aufzulösen. Und es ist super interessant und spannend, weil das natürlich Change-Prozesse auf beiden Seiten triggert. Und von daher bin ich sehr froh, derjenige in Data zu sein, der sich mal ausnahmsweise nicht mit Daten und Technologie hauptsächlich beschäftigt, sondern auch mit den Menschen in diesem Prozess.
Absolut, um die Datenkultur, die da eigentlich mitwachsen muss, sozusagen dann voranzutreiben. Erklär uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Also du hast gesagt, das Data Warehousing wird abgelöst. Wodurch genau?
Ja, das ist eine super spannende Frage, die ich dir auch gar nicht genau beantworten kann. Abgelöst klingt jetzt auch so nach einem Big Bang. Und den wird es aber definitiv nicht geben. Sondern wir können ja nicht einfach aufhören, das zu tun, was wir bisher gemacht haben und völlig neu starten. Sondern wir sind jetzt gerade dabei, uns Stück für Stück als Datenorganisation zu öffnen und anderen Bereichen die Möglichkeit zu geben, selbst mitzuarbeiten auf den kompletten Daten Analytics und auch Engineering und auch Science Feldern. Und gleichzeitig, und das ist so ein Stück weit die Klammer, die wir da versuchen drum zu bauen, haben wir angefangen, das Thema Data Governance sehr viel mehr nach vorne zu pushen und damit auch das Thema Datenprodukte. Und damit ist auch tatsächlich für mich jetzt ganz persönlich das Thema, ob wir jetzt in einem reinen Warehousing oder in Data Mesh arbeiten, viel weniger relevant geworden, solange wir über Datenprodukte eine Eindeutigkeit bekommen, solange wir wissen, was die Themen sind, an denen gearbeitet wird, wie Ownership geregelt ist, wie die Lineage dazu aufgebaut ist, hängt mein Herzblut überhaupt nicht daran, ob das dann im Warehouse umgesetzt ist oder ob das in einem auf einem Warehouse basierenden Technologie-Stack aufgebaut ist. Oder ob das vielleicht etwas ist, wo jemand gesagt hat, ich habe einfach nur verschiedene SharePoints zusammengeführt und in einem Power BI Workspace das Ganze jetzt visualisiert. Solange wir diese Information haben und diese Transparenz haben und damit auch eine Wiederverwertbarkeit herstellen können. Aber das ist eben eine super spannende Frage, ne? Also wie geht man da ran? Und wie gesagt, den großen Big Bang wird es eben da nicht geben, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess und es ist vor allem für uns deswegen ein kontinuierlicher Prozess, weil wir haben natürlich mit einem zentralen Warehousing in der Vergangenheit, so ich sag mal, unsere Data-Welt selber gebaut. Und das ist ein Stück weit halt von Engineers für Engineers und das sind jetzt nicht immer die Tools und Prozesse, die für die breite Masse geeignet sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass analytische Themen schon immer ihre Lösung im Unternehmen gefunden haben. Das ist kein Geheimnis. Das ist, glaube ich, in jedem Unternehmen so. Analytische Probleme sind lösbar. Ob man die jetzt dann selber löst, ob man sich das in der Lösung einkauft, ob man sich einen Berater reinholt, da gibt es zig Varianten. Was uns aber wichtig ist, ist, dass wir da jetzt eine Transparenz reinbekommen, dass wir diese Datenprodukte dann auch wirklich aufnehmen, die Ownership klar regeln und dadurch halt auch eine Wiederverwendbarkeit herstellen, so dass wir dann wirklich Stück für Stück in eine Data Mesh Welt übergehen können.
Mhm. Spannendes Stichwort. Datenprodukte als Dreh- und Angelpunkt, Data Mesh als Dezentralisierungsinitiative, nenne ich es mal, oder der Übergang eben zu dezentraler Verantwortung von Daten und Datenprodukten. Ich sage mal, das ist mit Datenkultur und Data Mesh ist so wie Yin und Yang. Ja? Also das eine bedingt sozusagen das andere und befruchtet sich gegenseitig. Also meine Wahrnehmung ist eben, dass durch so eine Dezentralisierung, wenn man sie denn mal einführt, Menschen auch befähigt werden, aber auch das dann merken, was sie eigentlich selber tun können. Und andererseits ist aber so, dass ich eben auch eine Datenkultur brauche, also vor allem Fähigkeiten und aber auch den Mindset, das zu tun, damit ich so ein Data Mesh überhaupt umgesetzt kriege. Wie würdest du das bei euch beschreiben? War das mehr ziehen, dass die dezentralen Bereiche gesagt haben, hier gebt uns mehr Autonomie, lasst uns mehr machen? Oder war das auch etwas, wo ihr zentral gesagt habt, hier, jetzt müssen wir was ändern, wir dezentralisieren jetzt? Wie ist das bei euch gekommen?
Ja, ich meine, diese Hin- und Herbewegung zwischen Zentralisierung, Dezentralisierung, die ist nicht neu. Ne? Also die gibt's immer mal wieder. Wir sind jetzt gerade wieder in einer Dezentralisierungsinitiative, beziehungsweise das ist der deutliche Trend. Wir sind hier tatsächlich ganz stark im Push. Also das heißt, wir haben uns im Hintergrund auch im letzten Jahr sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie wir so eine Datenproduktwelt aufbauen wollen, wie wir einen Datenkatalog strukturieren wollen, wie wir aber auch die Zusammenarbeit gestalten wollen und auch den verschiedenen Fachbereichen da die Möglichkeit geben wollen, sich zu enablen, ohne dass wir den kompletten Wildwuchs haben und dann ganz schnell wieder in die andere Richtung schwenken müssen, um Datenqualität gewährleisten zu können. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Spiel, ne? Der Change-Prozess ist auf beiden Seiten. Also wir holen uns natürlich Leute rein und enablen Leute, die dann auch eigene Vorstellungen haben, denen wir aber auch dann mit der Kompetenz, die sie aufgebaut haben, zuhören müssen. Also das heißt, das, was die an Anforderungen mitbringen, ist etwas, was für uns der Imperativ sein muss, wie unsere Plattform zu gestalten ist, während wir mit dem Plattformteam gleichzeitig dafür sorgen, dass wir immer noch safe, secure und compliant bleiben können. Und das ist ein Wechselspiel und das ist ein spannendes Wechselspiel und das ist vor allem etwas, was mehr im sozialen Bereich als auf dem technologischen Bereich stattfindet. Technologie haben wir. Wir haben einen Tech-Stack, der ist absolut geeignet, um ein Data Mesh abzubilden. Spannenderweise, wenn ich mit unseren Business-Fachbereichen rede, rede ich nicht über Data Mesh, sondern wir reden nur über Datenprodukte. Weil am Ende ist es die Anwenderebene, die funktionieren muss. Da müssen die Prozesse glatt sein, da muss es sich gut anfühlen. Und unser größtes Ziel ist es, eine Plattform so aufzubauen, dass das muss in Anführungszeichen sexy sein. Es darf gar keine andere Möglichkeit geben, arbeiten zu wollen, sondern das muss so smooth sein, das muss so gut funktionieren. Das ist die erste Drang muss sein, ja, genau auf dieser Plattform möchte ich meine Daten A konsumieren und B auch produzieren.
Mhm. Das heißt dann nochmal kurz zurückgefragt, das heißt, ihr habt eine zentrale Datenplattform, die also sozusagen zentral betreibt, aber eine dezentrale Ownership von Daten und dezentral die Möglichkeit, Datenprodukte zu bauen. Ist das richtig verstanden?
Ja, im Groben. Plattform ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Also es ist die Zusammenwirkung verschiedener Technologien. Wir haben eine Snowflake, die ist auf einer Azure. Wir haben ein Power BI, wir haben eine AI Workstation. Wir haben ein Looker Studio für die ganzen Web-Daten und dann noch zig kleine Peripheriesysteme. Auch das, ne, also ein Data Fabric ist natürlich der Traum, sowas zu haben, aber wir haben Legacy. Das heißt, wir müssen so ein Stück weit leider in der Realität bleiben und das Träumen an der Stelle auch durch Pragmatismus ersetzen und sagen, nee, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Aber wir haben mit diesen einzelnen Puzzleteilen alles da, um dezentral zu arbeiten. Das heißt, die großen Herausforderungen sind mehr auf der Prozessebene. Also wie schaffen wir es, Zugangsrechte zu gewähren? Wie schaffen wir es, Datenschutz über die verschiedenen Plattformen hinweg sicherzustellen und so weiter und so weiter? Das sind aber viel weniger technologische Themen. Also das ist technologisch alles machbar und möglich. Es ist mehr die Frage, wie gestalten wir die Prozesse? Wie schaffen wir es, das Thema Accountability und Responsibility in diesem Prozess zu gestalten? Wie schaffen wir es, den Nutzern, die wir da dazu holen, aber auch die Zuversicht zu geben, dass sie das richtig bedienen können, dass sie sich jetzt nicht gleich das nächste Problem anlachen, nur weil sie mit uns zusammenarbeiten? Wie schaffen wir es gleichzeitig, unserem Plattformteam aber auch die Sicherheit zu geben, dass das, was da gemacht wird, safe, secure und compliant ist, ohne dass man versucht, hier irgendwelche Sachen auszunutzen und nach dem Prinzip hier, ich gebe dir den kleinen Finger und du nimmst den ganzen Arm, alles selber an sich zu reißen. Ne? Also dieses Zusammenspiel, und das sind mehr soziale Regeln, das ist mehr ein Miteinander und wie man dann auch gemeinsam arbeiten möchte an diesem großen Thema Data und Analytics.
Absolut. Und damit sind wir natürlich dann im Kern von Datenkultur, ne? Genau wie du beschreibst, die sozialen Aspekte in dem Ganzen. Und jetzt hast du gerade sehr viele Fragen in den Raum gestellt. Jetzt würde mich wirklich auch eure Antworten darauf interessieren. Also deshalb ganz konkret, was habt ihr jetzt gemacht, um genau alles, was du gerade aufgeworfen hast an richtigen Themen, da dann Ansätze zu liefern oder dieses Vertrauen zu schaffen und alles, was du gerade geschildert hast?
Also wir haben zum einen letztes Jahr im Sommer schon angefangen, mit unseren Engineering- und Analytics-Teams daran zu arbeiten, wie wir die Plattform gestalten wollen. Und da kommen wir ganz schnell zu genau den relevanten Fragestellungen. Wie machen wir das mit Berechtigungswesen? Wie vergeben wir Rollen? Wie geben wir Zugriff auf verschiedene Daten? Wie stellen wir das im Wechselspiel sicher? Und das Ganze hat dann auch darin gemündet, dass wir Ende letzten Jahres im Dezember eine Data Community nochmal ins Leben gerufen haben, also wo wir auch tatsächlich das offene Angebot an alle Mitarbeiter aussprechen, kommt dazu, werdet Teil davon. Und Community hat immer mehrere Dimensionen. Also das eine ist, wie haben wir es organisiert? Das ist, wir haben quasi unsere Datenorganisation mit den verschiedenen Teams. Wir haben ein Engineering-Team, ein Analytics-Team, ein Science- und AI-Team und ein Governance-Team. Die haben wir als Nukleus genommen und gesagt, lass uns darum Chapter bauen. Und ein Chapter ist an der Stelle wirklich die offen gemeinte Einladung, wenn du dich im Unternehmen mit Engineering beschäftigen willst, werde Teil unseres Engineering Chapters. Es ist egal, wo du gerade mit deinen Fähigkeiten stehst, aber du findest hier Ansprechpartner, Gleichgesinnte, aber eben auch den Zugang für die Technologie und den Support, den du auch brauchst, um das aufzubauen. Und gleichzeitig wollen wir dadurch halt eine große Skalierung auch in die gesamte Organisation hinkommt. Ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Community für mich ist das Thema Empowerment. Also aus der Data Mesh Welt kennt man es als Enablement, wo wir sagen, wir machen Lernangebote. Und zwar Lernangebote jetzt nicht nur im Sinne von Schulungskontent. Wir haben verschiedene Schulungsplattformen bei uns im Unternehmen. Es mangelt nicht an Content. Wenn man mit den Leuten in den Austausch geht, ist es mehr das Thema, wie finde ich das Passende und Richtige für mich und wie kriege ich es dann am Ende in die Anwendung? Und die Frage beantworten wir mit einem Coaching-Konzept. Das heißt, wir haben aus unserem Core-Data-Team, aus dem Zentralteam, verschiedene Mitarbeiter benannt und denen Zeit gegeben, die sie aus ihrer normalen Arbeitszeit herausschneiden dürfen und sollen, wo wir dann sagen, jeder Kollege aus unserem Unternehmen kann auf uns zukommen und wir arbeiten dann gemeinsam an deinem Datenproblem, mit dem du zu uns kommst. Wichtig ist aber, du musst mit einem Problem kommen und wir sorgen dann dafür, dass du das selbstständig lösen kannst. Und das ist so ein Stück weit, ist das die Abkehr von standardisierten Learning Journeys. Die gibt's natürlich immer noch. Am Ende des Tages sind's aber oft gar nicht die großen, komplexen Probleme, wie die Leute lösen wollen, sondern die haben relativ klar strukturierte Anforderungen, die sie wirklich umsetzen wollen. Zum Beispiel, ich habe hier im SharePoint ein paar Tabellen oder aus der Snowflake ein paar Tabellen und da müsste ich jetzt nochmal eine andere Tabelle dazu joinen und darauf eine Visualisierung bauen. Diesen Kollegen in eine komplexe Learning Journey reinzuschicken, wäre der absolute Overkill. Das, was ich gerade beschrieben habe, können wir denen in 2 Stunden zeigen. Und dann hat er sein konkretes Problem gelöst, hat seinen Erfolg eingefahren, kann den auch mit anderen teilen. Und von dort aus wird er dann weitermachen können. Und in dem Coaching-Konzept geht es uns auch ganz viel darum, Growth Mindset und Digital Mindset zu vermitteln. Also gar nicht so sehr den Fokus auf die Technologien zu legen, sondern auf die Arbeitsweise. Und das ist etwas, damit haben wir jetzt angefangen. Es nimmt jetzt langsam auch mehr Dimensionen an, also wo wir wirklich jetzt an den Punkt kommen, wo wir so langsam auch mehr Coaches brauchen, weil der Bedarf tatsächlich da ist. Wir aber fest davon überzeugt sind, dass das ein guter Invest ist bei uns ins Unternehmen.
Mhm. Kannst du da mal ein paar Zahlen nennen? Also wie viele Leute habt ihr aktuell, die jetzt genauso eine Rolle zentral einnehmen und mithelfen, also diese Coaches?
Also tatsächlich start slow, ne? Aber komm ins Tun. Also wir haben momentan 7 Coaches, die 30% ihrer Zeit dafür verwenden sollen, die jetzt aber auch Stück für Stück schon die Hand heben und sagen, naja, wir bräuchten ja so langsam mal ein paar mehr, aber es überschreitet die Zeit. Was gut ist, seit Januar wirklich aktiv getrieben. Wir haben jetzt Ende Februar. Ja. Es ist so ein bisschen das Wechselspiel, ne? Also zwischen, wir haben ja natürlich auch noch unsere Regelanforderungen und Entwicklungsanforderungen, die wir erfüllen müssen. Es ist gerade für mich so eine ganz spannende Zeit, wo ich auch öfters mit Jan im Austausch bin, wo wir darüber reden, na, wie machen wir das? Also ich möchte natürlich, dass das ein Erfolg wird. Ich will aber auch nicht, dass es uns als Organisation zerreißt. Also wir wollen nicht das Opfer unseres eigenen Erfolges werden an der Stelle. Ist eine Balance.
Okay, also du sagst, wenn man es anbietet, muss man auch liefern können sozusagen.
Absolut. Also Erwartungshaltung schüren, ohne da dann wirklich den Leuten was bieten zu können. Und gerade für uns ist es wichtig, dass nicht wir als Datenteam den Erfolg einfahren, sondern dass die Leute es wirklich schaffen, ihre Themen nachhaltig selbst zu lösen. Wir müssen es halt wirklich schaffen, diese PS von der Schulung auch auf die Straße zu kriegen, damit die Leute ins Tun kommen und von dort aus dann selbstständig weiter Probleme lösen können.
Absolut. Nochmal wegen der Zahlen zur Einordnung. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt's bei E.ON Deutschland bei euch?
Es schwankt immer ein bisschen. Wenn wir die E.ON Energie Deutschland sehen, dann sind das um die 3000 interne Mitarbeiter, dazu noch etliche externe und Berater. Und dann gibt's noch Regionalgesellschaften, die auch nochmal 2.000-3.000 Leute nochmal umfassen. Mhm. Wir sind ein Datenteam mit über 80 Leuten. Das heißt, das macht die Challenge, glaube ich, sehr klar. Aber wir müssen in die Richtung gehen. Also es gibt keinen Weg zurück. Also unsere Backlogs von den Zentralanforderungen sind übervoll. Die Aufgaben werden nicht weniger. Das Thema Data und AI ist als absolut wichtig und relevant erkannt. Und wir sind schon in der Situation, wo so ein Zentralteam natürlich auch zu einem Bottleneck wird.
Absolut, genau. Und das ist ja genau die Idee auch vom Data Mesh oder der Dezentralisierung, ja, da in die Breite zu kommen und das, dieses Bottleneck ja eigentlich zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz zu entfernen.
Vielleicht darf ich da ganz kurz, weil das ist ja das Spannende, ne? Also die Zentralanforderungen, die wird es immer geben. Also es wird immer diese großen, dicken Bretter und Zentralprojekte geben, wo irgendeine Initiative gebaut werden muss. Wo wir aber den großen Hebel sehen, sind die vielen, vielen, vielen hunderttausend kleinen Themen, die in den einzelnen Bereichen sind. Und das zeigt auch so ein Stück weit den Spread, den wir da haben. Also die großen Zentralthemen, völlig okay, dass es die gibt. Die wird es auch immer geben müssen. Aber wenn jemand jetzt mit einem kleinen Thema eine Anforderung stellt, dann kann es halt sein, dass eine Anforderung der Klasse, ich brauche bitte Daten aus der Snowflake, aus Tabelle 1, gejoint mit Tabelle 2, das liegt halt Monate im Backlog und hat halt nie die richtige Priorität, um das selber dann umgesetzt zu bekommen und den Leuten dann die Möglichkeit zu geben, genau sowas einfach selber zu machen, hilft uns an ganz, ganz vielen Stellen.
Hallo, die Big Data und AI Woche steht wieder vor der Tür. Am 4. und 5. Juni in Frankfurt haben wir wieder einerseits ein vollgepacktes Bühnenprogramm. 4 Bühnen parallel, 2 Tage lang. Informationen von Anwendern, von Anbietern, Service Providern, aber auch sehr, sehr viele Aussteller, die zeigen, was aktuell geht im Softwaremarkt. Und da tut sich ja wahnsinnig viel. KI ist aller Orten. Wir werden effizienter im Datenmanagement. Es gibt mehr Automatisierung. Die User Interfaces verändern sich. Also es gibt auch vieles Neues zu sehen. Und das schaut man sich am meisten live an. Bark ist auch präsent. Ich bin da beide Tage. Würde mich auch super freuen, um möglichst viele Podcast-Hörer, die mal vorbeischauen, einfach auf den Plausch oder auch ihre Wünsche loswerden, wen ich mal einladen sollte, welche Themen ich adressieren sollte. Ich freue mich über jeden, den ich da sehen kann. Insofern 4. und 5. Juni in Frankfurt. Ich freue mich auf euch. Was habt ihr noch gemacht? Das finde ich jetzt super spannend. Also du hast berichtet über das Community-Thema, ja, also wo es ja um Kommunikation geht, Einbeziehung. Du hast gesprochen über das Coaching-Konzept, was ich sehr spannend finde. Was waren weitere Maßnahmen, die ihr ergriffen habt?
Ja, ganz viel ist natürlich das Thema Datenkatalog. Das Thema Data Governance, das treibt bei uns erstmal noch das Zentralteam voran. Aber wir wollen da auch dieses Jahr den Sprung schaffen, das Ganze in Richtung Federated Governance aufzubohren. Was bei uns vor allem bedeutet, wir bauen gerade ganz viel Beziehungen und Schnittstellen mit dem Thema Datenschutz und Legal auf. Und wir schauen auch da, dass wir eine Vernetzung hinbekommen zwischen der Federated Governance und einem Plattformteam. Es nützt uns natürlich nichts, auf dem Papier unglaublich tolle Prinzipien aufzustellen, wenn wir es nicht schaffen, die auf unserer Plattformebene technologisch umzusetzen. Und das ist auch ein ganz spannender Dialog, den wir da führen, gerade mit einem Plattformteam, das sehr, sehr technologisch geprägt ist, dass wir damit natürlich auch, und das muss man ganz klar sagen, auch stressen. Das sind technische Experten, denen wir jetzt plötzlich mit, wir öffnen uns, wir geben Verantwortung ab, wir schaffen es, dass das Business selber Dinge tut, und wir stellen nur noch Infrastruktur. Das ist ein Spannungsfeld. Und da muss man natürlich auch sehr, sehr viele Einzelgespräche führen und sich auch die Zeit nehmen. Das ist auch nichts, wo wir jetzt von heute auf morgen eine komplette Umstellung erwarten, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Wir müssen da dranbleiben. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir den Datenkatalog befüllen und dass wir da auch wirklich in den Thema, in den Bereich Frontloading reinkommen, also wo wir die Möglichkeit auch bekommen, Themen, die neu dazukommen, gleich von Anfang an den Datenkatalog aufzunehmen. Was wiederum bedeutet, dass wir in bestimmten Rollen neue Tätigkeiten hinzufügen, während wir andere aber noch nicht komplett rausstreichen, weil es das halt einfach noch nicht gibt in dieser Selbstständigkeit. Dann ist natürlich ein ganz großes Thema das Thema Data Ownership, gerade mit unseren Kollegen aus dem Business. Wir haben in der Vergangenheit als Zentralteam sehr, sehr viel der Verantwortung übernommen, wo wir uns um die Themen Datenschutz, Compliance und so weiter immer noch implizit mitgekümmert haben, wo wir jetzt ganz klar dazu übergehen müssen, zu sagen, die Daten kommen aus operativen Systemen und diese Daten müssen vom Business geowned werden. Das ist gleichzeitig aber auch ein Feedback-Loop, der für uns unglaublich wichtig ist, dass wir den geschlossen bekommen, zu den operativen Systemen, um an dem Thema Datenqualität auch nachhaltig nochmal arbeiten zu können und da große Schritte nach vorne zu machen.
Ja, ist natürlich immer wieder ein spannendes Thema. Was ich manchmal höre, ist, dass man das zwar so definiert und sagt, ja, also Data Ownership muss jetzt im Business liegen und vielleicht findet man auch Leute, denen man sozusagen das umhängt. Aber manchmal haben die da gar keine Lust zu oder auch gar keine Zeit zu und wollen das dann gar nicht machen. Wie ist so eure oder deine Erfahrung in dem Kontext?
Also ich glaube, wir haben an der Stelle einfach ein riesiges Glück. Und Glück bedeutet an der Stelle, dass es ein Team gibt im Bereich Business, die sich um das Thema Abrechnung kümmern und Abrechnungslogik, die für sich genau dieses Problem auch schon erkannt haben. Und die haben ein Produkt gebaut, das nennt sich Smart Data Quality Monitor, wo die bis jetzt, ich glaube, über 400 Einzelcases drin haben, wo sie Datenqualitätsthemen tracken und dann aber auch zur Abarbeitung weiterverteilen, die bei uns im Bereich der Abrechnung ansonsten zu Problemen führen. Und das ist ein super Showcase für alle im Unternehmen, weil es sehr klar auch zeigt, wo der Mehrwert von Datenqualität liegt. Zwischen ich kann eine Rechnung schreiben und ich kann sie nicht schreiben, weil mir einfach Daten fehlen aus dem System. Insofern ist das ein guter Case, auf dem wir aufbauen können. Es ist, glaube ich, insgesamt auch als Thema erkannt. Die Vermengung zwischen den analytischen und operativen Systemen ist natürlich eine Trennung, die ist in der Vergangenheit auch auf architektonisch so passiert, wird aber auch gerade durch den Einsatz von AI, glaube ich, immer weiter verschwimmen. Also was tatsächlich das produzierende und was das analytische System ist und wie das alles dann in den Gesamtprozess reinpasst, das wird mehr und mehr eins. Und das ist auch gut so. Also wir müssen tatsächlich meiner Meinung nach ein Stück weit davon wegkommen zu sagen, analytische Systeme sind reine Reporting und Prognosesysteme, sondern wir reden auch bei analytischen Daten ganz viel von dem Thema Automatisierung, Operationalisierung von Rohdaten direkt wieder in das System zurück. Wir reden aber auch von AI und AI ohne gute Datenqualität, wissen wir beide, das bringt gar nichts. Ne? Also da kann man sich das schönste System ausdenken. Der berühmte Satz Shit in, Shit out wird immer gültig sein, gerade bei AI-Systemen. Ja, und mein ganz persönlicher Traum wäre natürlich, dass wir irgendwann mal in vielen Jahren an den Punkt kommen, wo wir über Data Refactoring nachdenken können, wo wir uns wirklich mal Gedanken machen können, ob denn die Datenstrukturen und Modellierungen in den verschiedenen Systemen so konsistent sind, dass das auch alles wirklich nahtlos zusammenpasst. Das ist halt aus der Vergangenheit heraus eigentlich immer das, was erst auf der analytischen Seite passiert ist, dass wir es geschafft haben, eine einheitliche Modellierung hinzubekommen. Aber ja, man wird noch träumen dürfen.
Gibt es noch ein bisschen was zu tun. Aber wenn man sich jetzt so erste Ansätze anschaut mit KI-Systemen, zum Beispiel Daten zu modellieren oder so ein Mapping schon mal vorzubereiten und Ähnliches, gibt es ja durchaus auch Ansätze, ne, in dem Umfeld auch eben an die Datenmodelle sozusagen ranzukommen und auch ein Verständnis in der KI aufzubauen. Also ich glaube schon, dass wir vielleicht da ein paar Werkzeuge in die Hand bekommen, die uns das zumindest erleichtern, solche Vorhaben.
Absolut. Also da leben wir gerade in einer unglaublich spannenden Zeit, was halt nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen auf das Thema Metadaten und Metadatenqualität in den verschiedenen operativen Systemen setzt. Und auch das ist ein Thema, das natürlich in der Vergangenheit nicht immer das größte Hallo hervorgerufen hat. Warum soll man diese Felder jetzt auch noch ausfüllen, wenn man sich doch gleichzeitig schon mal um Betrieb kümmern kann? Aber die Wichtigkeit wird natürlich immer klarer. Und gerade je mehr wir dann auch semantisch mit Daten und Datenmodellen und Modellierungen arbeiten wollen, wird es umso wichtiger, dass die Metadaten gut sind und dass wir auch die Business-Logik in den Metadaten gut abgebildet haben.
Absolut. Wenn ich jetzt an unser Data Culture Framework denke, was du ja auch kennst, dann haben wir schon fast alle Themen berührt und von dir auch spannende Erfahrungen und Ideen gehört oder ja, wie ihr das angegangen seid. Über eins haben wir also nicht gesprochen, das Data Leadership. Und jetzt geht's weniger eigentlich um die Leadership in der Data-Organisation, weil die gibt's ja. Ne? Jan Henning hatten wir auch schon hier und er war auch schon auf Konferenzen von BARC. Und ich glaube, daran mangelt's euch nicht, sondern Es geht ja eigentlich um die Leadership in der gesamten Organisation, wo auch schon viele eben berichtet haben, gerade so im Mittelmanagement, da haben wir eigentlich die großen Herausforderungen. Ja, also da Verständnis zu schaffen, die Ressourcen frei zu bekommen für Dateninitiativen etc. Ist das bei euch auch ein Thema? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, also die kurze Antwort ist ja, natürlich, es ist ein Thema und es wird auch noch ein Thema sein. Ne? Also ich besuche zum einen ganz viele Fachbereiche und rede mit ganz, ganz vielen Leuten. Das ist etwas, was wir festgestellt haben, wo wir als Datenorganisation ein Thema haben und auch noch besser werden müssen, ist das Thema Kommunikation und Marketing. Das ist einfach so, ne? Also wir sind halt am Ende des Tages doch im Herzen Techniker und sind der Meinung, wenn gute technische Systeme da sind, dann reicht das. Tut's nicht. Hätte mir jemand gesagt vor einem Jahr, wie viel ich mich mit dem Thema internal Social Media, interne Kommunikation und Präsentation beschäftigen werde, hätte ich gesagt, das glaube ich nicht. So ist das nicht. Es ist aber am Ende des Tages etwas, was unglaublich wichtig ist. Wir müssen die Leute im Herzen überzeugen. Auf der Verstandesebene sie zu überzeugen, ist, glaube ich, alles relativ einfach. Aber dann sind wir genau an der Stelle gefangen. Ne? Also wir haben dann eine Geschäftsführung, die sagt, Digitalisierung und Datenqualität sind ganz wichtige Themen. Haken dran. Wir kriegen auch die Mitarbeiter abgeholt, die Einzelnen, die den Schmerz jeden Tag spüren. Auch da Haken dran. Aber in der Mitte dazwischen, wie du schon gesagt hast, haben wir genau dieses Thema, dass da natürlich verschiedene Erwartungshaltungen an das Mittelmanagement gebunden sind. Das heißt, die müssen operative Themen umsetzen, während wir gleichzeitig sagen, hey, strategisch wäre es aber gut, wenn wir jetzt einfach noch mehr Digitalisierungs- und Datenkompetenz bei dir in den Bereich reinkriegen würden. Und es ist ein Spannungsfeld. Ganz viel ist tatsächlich Kommunikation. Also wir müssen viel, viel miteinander reden, gegenseitiges Verständnis wecken. Wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, die Backlogs sind voll. Das heißt, eine Möglichkeit für jemanden, für seinen Bereich Themen umzusetzen, wird es immer sein, zu sagen, wir machen es selbst. Und wenn jemand zu diesem Punkt kommt, dann hoffe ich, die Leute rechtzeitig überzeugen zu können, dass ich mache es selbst nicht bedeutet, ich hole mir einen Berater rein, der es für mich macht, sondern ich baue intern die Kompetenz auf, es nachhaltig selbst zu machen und vor allem dann auch weiterzuführen. Die Anzahl der Reportings, die einmalig gebaut worden sind und dann verwaist sind, weil derjenige, der es gebaut hat, nicht mehr da ist, ist leider groß. Und da haben wir noch nicht mal eine volle Transparenz über, was da alles in der Vergangenheit passiert ist. Und am Ende des Tages brauchen wir diese digitale Kompetenz in den verschiedenen Bereichen. Eine Storyline, die ich hier an der Stelle gerne erzähle in den verschiedenen Bereichen, ist, dass wir eigentlich, wenn man sich die E.ON Energie Deutschland als Vertriebsgesellschaft anschaut, dann sind wir eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein rein digitales Unternehmen. Wir produzieren keinen Strom, wir transportieren keinen Strom, wir installieren selber keine Wallboxen, kein Solar. Das machen wir alles nicht. Was wir tun im Kern ist Vertrieb, ganz klassisch über die Website oder auch über die anderen Vertriebskanäle. Wir machen Kundenservice, wir machen Abrechnung und wir machen Beschaffung. Und all diese Themen sind bei uns in großen digitalen Systemen geregelt. Und neben der Fachexpertise, die man natürlich braucht, um auf dem Energiemarkt aktiv zu sein, braucht es aber auch ganz viel digitale Kompetenz, um diese operativen Systeme A, am Leben zu halten und B, auch in die Richtung weiterzuentwickeln, die uns hilft, nachhaltig erfolgreich zu sein auf dem Markt. Und das ist für jeden Bereich eine Riesenchance, sich damit einzubringen und auch diese Expertise für sich zu nehmen und voranzutreiben. Und es gibt Bereiche, die nehmen diese Challenge sehr, sehr gerne an. Die sind teilweise auch schon sehr, sehr weit. Das muss man auch fairerweise sagen. Also es gibt wirklich Businessbereiche, die sind schon unglaublich weit. Mit denen reden wir absolut auch technologisch auf Augenhöhe. Und es gibt Bereiche, die sind in den Startlöchern. Aber auch das ist ganz normal. Also wir sind hier mit dem Thema Datenkultur nicht für einen Sprint angetreten. Das ist eher ein Ultramarathon.
Mhm. Das Bild bemühe ich auch manchmal ganz gerne, dass man einfach den Atem dann auch haben muss.
Ja, nicht nur den Atem zu haben, sondern auch tatsächlich den Change-Prozess auszuhalten. Change bedeutet nicht immer nur, dass man Rückenwind hat, sondern manchmal kommt der Wind eben auch aus der anderen Richtung.
Absolut. Peter, schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für den Überblick, den du uns hier gegeben hast, für deine Insights. Das letzte Wort gehört natürlich immer dem Gast hier. Deshalb vielleicht nochmal von dir etwas, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben oder auch gerne nochmal so zusammenfassend. Wo sagst du, das sind eigentlich deine wichtigsten Empfehlungen für alle, die sich jetzt, sagen wir mal, stärker mit dem Thema Datenkultur auseinandersetzen oder das Thema auch bei sich in der Organisation voranbringen wollen?
Ja, vielen, vielen Dank. Also zum einen vielen, vielen Dank, Carsten, für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir auch nochmal über dieses Thema zu sprechen. Datenkultur ist ein Thema, Teil der digitalen Kultur und der Unternehmenskultur. Und ich glaube, das ist etwas, woran man sich immer wieder erinnern muss. Es geht an der Stelle vor allem um die Menschen, die in dem Prozess arbeiten, die aber vielleicht davor noch gar keine Berührungspunkte mit Daten und digitaler Arbeitsweise hatten. Und es ist ein unglaubliches, tolles Glück für mich, derjenige, und ich sage das immer wieder, sein zu dürfen, der innerhalb von Data nicht mit Daten, sondern mit Menschen arbeiten darf. Und das Thema der sozialen Interaktion und die Arbeit mit den Menschen in dem Prozess ist etwas, das braucht Zeit, das ist aber auch unglaublich bereichernd und für die Organisation am Ende auch unglaublich wertstiftend.
Super. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns bestimmt bald wieder auf der einen oder anderen BARC-Veranstaltung und da freue ich mich schon drauf, zu hören, wie es bei euch weitergeht. Bis dahin, dir alles Gute und tschüss.
Vielen Dank und einen schönen Tag.